Der Text, über den überall in unserer Kirche heute gepredigt wird, steht Römer 1, Römerbrief 1, die Verse 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst, das ist Heilsvolk des alten Bundes, und ebenso die Hellenisten, die Griechen, aus der griechischen, heidnischen Kultur stammen, gehören wir mit dazu. Denn darin im Evangelium wird offenbart, das heißt aufgedeckt, enthüllt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Bild kann man kaum vergessen, für die, die vor 14 Tagen dabei waren auf dem Killesberg. War so eindrücklich über 4000 junge Leute in fast 30 Veranstaltungen und jeder Raum gedrückt voll. Und diese ernsthaften jungen Leute haben sich mit dem einen Thema beschäftigt, Weltmission. Was kann ich tun, damit das Evangelium bis zu den letzten Völkern der Welt durchdringt? Und jetzt haben wir heute schon wieder einen Missionssonntag. Also ich verstehe, wenn einer sagt, spinnen die, tickt's bei denen auch richtig. Ist ja ganz recht, wenn man ab und zu ja auch das Thema der Mission irgendwo vorkommen lässt. Aber dass es so fortwährend in der Mitte drin steht. Sie haben ja sicher auch schon gemerkt, unter vielen Christen ist da eine große Zurückhaltung, was das Thema der Mission angeht. Ich habe immer wieder Stimmen gehört, dass Leute sagen, ich glaube ja mit meinem Herzen, aber warum muss ich das gleich in die Welt hinaus posaunen? Oder andere sagen, ist doch eigentlich anmaßend, arrogant, anderen Leuten seinen Glauben aufzudrängen. Und dann noch in ganz anderen Kulturen. Andere haben mir gesagt, das sei ihnen höchst unsympathisch, das Missionieren überhaupt, das ging ja auf den Nerven, oder? Leute sagen, es sei doch viel wichtiger, den Glauben mit der Tat zu leben, statt den Glauben auf der Zunge zu tragen. So, jetzt haben wir es. Was sagen wir da? In uns gibt es ja alle Stimmen, die so ganz leise sagen, es ist was Richtiges dran, es ist sehr viel dran. Unser ganzes Empfinden geht ähnlich. Deshalb verdrückt man sich auch immer gern vor der Mission und schweigt. Wer kann denn überhaupt Mission anordnen? Das ist nicht im Kopf der Menschen gewachsen. Mission ist Jesu Befehl. Es war Jesu Lebenshingabe, von der Herrlichkeit des Vaters als der große Missionar in die Welt zu kommen. Er hat seine Jünger ausgesandt in diesen Dienst. Darum gehört Mission zu den Wesenskennzeichen eines jeden Christen. Mir ist immer ein Wort Jesu ganz wichtig, wenn Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ich habe ja oft geschwiegen aus Feigheit vor den Menschen. Hat mich geniert. Und dann ist mir es auf einmal klar geworden, Jesus will doch am jüngsten Tag vor mich stehen. Und das ist doch wichtig, dass er das bei uns tut. Es geht nicht um unseren Glauben, es geht auch nicht um unsere Überzeugung. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir irgendjemandem was aufdrängen. Es geht auch um die Tat, natürlich geht es um die Tat, und zwar um die richtige Tat, natürlich. Aber gerade darum ist das wichtig, dass wir Jesus bekennen, das Evangelium. Das will ich aus unserem Wort zuerst herausnehmen, Das Evangelium empfinden viele als blamabel. Sagen Sie, warum finden denn so viele Leute das Evangelium blamabel? Warum geniert man sich denn am Evangelium? Wenn Sie in einer schönen, festlichen Gesellschaft sind, Sie kriegen es doch nicht über die Lippen, dass Sie locker beim Gespräch drüber reden können, was Sie mit Jesus erleben. Oder wenn Sie mit Ihren Kollegen oder Freunden zusammen sind, selbst Eltern und Kinder haben oft eine ganz große Scheu darüber zu reden, über das Evangelium. Warum geniert man sich denn so am Evangelium? Warum? Ganz einfacher Grund, das Evangelium rührt in unserem Leben an eine Sache an, die wir gerne zudecken. An eine ganz große Schwäche meines Lebens. Wir sind ja alle so anständige, ehrbare Bürger. Und das Evangelium zeigt uns, wie wir wirklich sind. Vor Gott gescheiterte Leute, lieblos, unwahr, mit einem bösen Herzen. Da bäumt sich doch in uns alles auf, selbst in der christlichen Gemeinde. Wenn das Evangelium immer wieder davon redet, das verfehlte Leben, was verpusht ist, was falsch gemacht wurde, man kann das Evangelium nicht anders hören. Im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit. Was ist denn die Gerechtigkeit? Meine Richtigkeit. Sagen Sie, gibt es einen von Ihnen, der sagen kann, ich bin richtig vor Gott? Kann doch kein Mensch sagen. Hat noch nie einen Mensch gegeben auf der Welt, der sagen kann, ich bin vor Gott richtig. Ich habe alles erfüllt, was Gott von mir erwartet. Alles, was er in mein Leben hineinlegt. Jetzt wird der Paulus dazwischen springen und sagt, spann doch die Leute nicht auf die Folter. Im Evangelium wird die Gerechtigkeit noch auf eine viel herrlichere Weise entfaltet, dass Gott in einer ganz einmaligen Aktion einen Gnadenerlass geschaffen hat, nämlich dass Jesus Christus ans Kreuz ging und für alle Fehler, Missetaten, Versäumnisse und Schuld der Welt einen Preis bezahlt hat. Und dieses Evangelium muss ich verkünden. Die frohe Botschaft der Vergebung, der Befreiung, alles bezahlt, alles weggetan. Jetzt kriegst du die Generalabsolution. Jetzt kannst du vor Gott richtig werden. Natürlich gibt es Leute, die vor Gott richtig sind. Sind sie vor Gott richtig? Ich hoffe, dass hier keiner sitzt, der nicht sagen kann, ich bin richtig vor Gott. Nicht, dass ich nicht dauernd alles falsch mache. Aber mir hat der Heiland vergeben. Ich bin angenommen als sein Kind und Eigentum. Er hat mich lieb und Gott sagt Ja zu mir und Gott will mich. Wissen Sie das? Ich will es Ihnen heute wieder neu zusprechen. Ich möchte Sie einladen, unter diesem großen Kreuz das niederzulegen, sagen Herr Jesus. Nach dem Gesetz kann ich dir nicht genügen, nach dem alttestamentlichen heiligen Gesetz, nach der Bergpredigt bin ich vor dir an allen Stücken täglich vielfach schuldig. Aber ich möchte deine Richtigkeit akzeptieren, die Gerechtigkeit, die vor dir gilt. Bei Menschen kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Dass du in dieser unendlichen Barmherzigkeit alles wegtust. Ich habe im neuen Platz der Überseeischen Missionsgemeinschaft, das leiten ja die Schröders in Deutschland, gelesen, dass in Asien 80% der Menschen nichts von dieser herrlichen Generalamnestie wissen. Da mühen sich Menschen mit Riesenopfern, mit einem Ernst. Da können wir nur erblassen davor und sagen, was die alles investieren an Opfern und Hingabe. Und die wissen nicht, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die vor Gott gilt, wo man Frieden mit Gott findet. Die suchen Gott viel eifriger als wir alle. Aber die wissen nicht, wie man vor Gott richtig wird. Wissen Sie das? Es gibt keine Religion auf der Welt, wo dem Menschen ein Weg gewiesen wird, wie er vor Gott wirklich ganz gerecht werden kann. Die großen Religionen zeigen nur, dass man ganz ferne kommen kann, ein bisschen näher von Gott hin, ganz bisschen. Wenn man sich ganz arg bemüht, in den Klöstern sitzt, Kasteiungen übt und unendliche Gesetze befolgt, wissen wir Christen noch, was das Evangelium ist? Evangelium ist die Botschaft von Jesus, gestorben für die Schuld von Menschen. Jeder braucht das, weil er sonst gar nicht vor Gott treten kann. Sonst verwirft Gott unsere Gebete, er kann unsere Stimme nicht hören. Gott kann keine Gemeinschaft mit uns haben, wenn nicht das Alte, das uns anklagt, weggetan ist. Paulus sagt, ich geniere mich nicht, das auch in Rom zu verkünden. Ich muss das noch kurz erklären, weil wir immer denken, unsere moderne Zeit ist so schwierig. Der moderne Mensch hat so viel hin. Es wird ja oft heute gesagt, der moderne Mensch fragt nicht mehr, wie er mit Gott Frieden bekommt. Das hat der Mensch noch nie gefragt. Es hat nicht mal der Kain gefragt, der seinen Bruder Abel totschlägt, wie er mit Gott Frieden kriegt. Der sagt, ich trage meine Schuld verbissen und zäh. Und zur Zeit Luthers, auch die Renaissance-Päpste, die haben doch nach Lust und Liebe gefragt und nach Geld, aber nicht, wie sie mit Gott in Ordnung kommen. Und die Landsknechte und die Fuggers in Augsburg, die haben Geld kassiert, aber die haben doch nicht nach Gott gefragt. Aber das Interessante war doch damals in der Reformation, wenn ein Mensch, und das war ein unbekannter Mönch damals in Wittenberg, gesucht hat, wie komme ich mit Gott in Ordnung, dass das wie eine Befreiung über Tausende und Abertausende von Menschen kam. Er ist wieder auf den Punkt gekommen, wo man mit Gott Frieden kriegt. So ging es um Paulus. Und er sagt, ich muss diese Nachricht von Jesus, von Christus, das Evangelium, die Frohbotschaft, die muss ich überall verkünden, wo ich hinkomme. Rom damals, eine Weltstadt von Kunst und Wissenschaft. Luxus, Genuss, der römische Mensch war doch der Supermann, dem alles zu Füßen lag. Die ganze damalige Welt hat er besiegt gehabt. Rom hatte damals 1 Million Sklaven, Bedienstete, die den reichen Leuten allen Wunsch von den Augen abblasen. Und einer dieser Philosophen sagte, Religion ist bloß was für Angsthasen. Und die Römer waren keine Angsthasen. Also war doch klar, sie brauchen das alles nicht. Die haben sie nicht für Religion interessiert. Die Götter, das waren mehr so ein unterhaltsames Spiel. Paulus, wie wagst du es, da hineinzugehen? Zu den Philosophen, zu den Denkern damals. Ich bin doch noch im humanistischen Gymnasium aufgewachsen, wo Griechentum und römische Philosophie und Menschentum das Höchste ist. Wie kannst du das Evangelium vom gekreuzigten Jesus da anbieten? Es kommt doch gar nicht an. Es wird doch die Menschen gar nicht erreichen. Paulus sagt, ich lege die Sache mitten auf den Tisch. Und dann passiert's, dass das Evangelium alle anspricht. Die Not ist nur verdrängt. Keiner spricht drüber. Aber sie ist im Verborgenen überall da. Die Menschen können nachts nicht mehr schlafen. Da ist gar keiner, der das nicht spürt in seinem Leben. Dass er vor Gott nicht genügen kann. Er kann sich betrinken. Er kann alles verdrängen. Trotzdem wacht das immer wieder auf. Was ist mein Leben? Wohin gehe ich? Wozu ist das alles? Und Paulus sagt, ich geniere mich nicht, ich nenne die Sache einfach unverschnörkelt, direkt und stelle sie in die Mitte hinein. Ich nenne das Evangelium beim Namen, wie Gott schuldige Versager, Menschen mit ihren Versäumnissen, mit ihren Fehlern gerecht macht, ihr Leben in Ordnung bringt, wie Gott solche Leute annimmt, wie er die Schuld abzahlt und wie er vergibt, das ist das Thema. Das Hauptthema hat der Mission. Das muss jeder Mensch erfahren. Es ist ein Recht eines jeden Menschen, der auf der Welt lebt, dass man ihm das sagt. Und Paulus sagt, es ist die mieseste Schurkerei, wenn man Menschen diese herrlich befreiende Botschaft vorenthält. Jetzt möchte ich von dem Paulus noch was Zweites rausnehmen. Also das Erste war, viele empfinden das Evangelium als eine blamable Sache, die genieren sich. Jetzt das Nächste, das Evangelium hat eine gewaltige Durchschlagskraft. Jetzt möchte ich nochmal anfangen, die Erfahrung, die natürlich Sie machen, die ich machen, überall, ja, kann man mit dem Evangelium so direkt kommen, mit der Türe ins Haus fallen. Jetzt, wie Sie gerade ins Haus fallen, ist Ihr Problem, aber irgendwie müssen Sie durch die Türe durch. Sie können es ja ein bisschen galanter machen, aber die Sache muss her. Und die Sache muss in den Mittelpunkt. Es ist bei Christen ja überall so, ich ertappe mich heute immer noch, dass ich in dem Wahn lebe, ich müsste zuerst mich bei den Leuten einmal als einen netten Menschen darstellen. bin ich doch gar nicht. Die kennen mich doch. Nicht? Und da meine ich immer, ich muss mit netter Mensch sein. Und dann irgendwann, wenn die Leute von mir ganz überzeugt sind, du bist toll, dann sage ich, jetzt habe ich aber in meiner Tasche noch einen stinkenden Hering, den muss ich auch noch anbieten. Das Evangelium, der fromme Schwanz hinten noch. Das merken die Leute ja so. Da müssen wir aufpassen. Es wäre viel besser, wenn wir den Leuten sagen, an uns könnt ihr euch grün und blau ärgern. Und an vielen Dingen könnt ihr euch ärgern. Aber eine Sache, die ist mir im Leben groß geworden. Dass Jesus Christus wirklich lebt und für mich und meine Schuld gestorben ist und mich freispricht. Paulus sagt, da steckt eine ungeheure Kraft drin. Es ist eine Kraft Gottes. Nun liegt das immer nahe, dass man dann das griechische Wort für Kraft erinnert, was eigentlich hier im griechischen Urtext steht. Dynamis, ein Dynamit, eine dynamische Sache ist das. Da ist doch lebendige, heilige Gott am Wirken. Ich habe ja heute die Predigt überschrieben, was das Bibellesen so aufregend macht. Das Bibellesen, ja, sicher, man kann es, indem man ganz oberflächlich liest, kann es auch stinklangweilig sein. Aber wenn man aufrichtig und ehrlich die Bibel liest, können Sie im Propheten des Alten Testaments lesen, in den Psalmen, in den Geschichtsbüchern, wo Sie wollen, Neuen Testament, das Evangelium, das bohrt sich ein Loch in Ihr Herz oder in Ihr Gewissen. Und auf einmal stehen Sie vor der Gegenwart Gottes. Was ist denn das Geheimnis des Evangeliums beim Bibellesen? An dieses Wort hat Gott den Heiligen Geist geknüpft. Beim Bibellesen kann der Geist Gottes wirken. Man kann es ja auch fertig bringen, dass der Geist Gottes nicht wirken kann. Das kann man. Aber das Wunder ist, jeder, der aufrichtig sagt, ich lies, wird erfahren, wie der Geist Gottes ihm plötzlich Durchblicke schenkt. Sie werden nie leer das Wort Gottes lesen. Das Evangelium, es gehen ihnen immer neue Seiten, es wird nie langweilig. Sie werden immer neu beschenkt, sie werden befreit und seine Kraft, eine dynamische Wirkung Gottes in ihr Leben hinein. Da kann es passieren, sie sind völlig niedergeschlagen, sie sind von Ängsten und Sorgen besetzt. Und dann auf einmal greifen sie ein Andachtsbuch oder sie greifen die Bibel selber und da kommen sie ein Wort. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Und sie sind plötzlich überwältigt. Ist Gott so groß zu mir? Ja, es war. Gott spricht durch sein Wort. Gott lässt sich finden durch sein Wort. Es gibt keine andere Weise, Gott in dieser Welt zu finden, als durch sein Wort. Er redet zu uns durch sein Wort und der Geist Gottes wirkt an uns. Jochen Klepper hat ja in dem schönen Buch Der Vater vom Soldatenkönig Friedrich Wilhelm beschrieben, wie die Salzburger durch die Salzburger Flüchtlinge durch Berlin ziehen. Man kann sich das nicht vorstellen, was diese Leute durchgemacht haben. Im schlimmsten Winter haben sie all ihren Besitz verlassen. Viele von ihnen wurden die Kinder weggenommen. Das verstehe ich überhaupt nicht, wie man das tun kann. Und sie sind nur um einer Gabe willen ausgezogen bis nach Ostpreußen. Die Bibel. Und Jochen Klepper beschreibt, wie dieser Zug da kommt. Die Leute, die nichts mitnehmen konnten, der Gemeindevorsteher läuft voraus und hat die Bibel auf dem Arm. Und hinten tragen wir eine Prozession. Was bedeutet ihnen der Schatz des Wortes Gottes? Das Allerwunderbarste in einer Gemeinde, dass wir um das Wort Gottes uns sammeln. Wenn einer sagt, wir wollen nicht mit der Tür ins Haus fallen, ach, das ist ja ganz schön, wenn wir auch Eheseminare halten oder Volkstanzgruppen machen oder was auch immer. Aber das Wichtigste, was wir Menschen wirklich geben, ist, dass wir ihm das Wort Gottes geben, das Evangelium. Dass Gott jetzt Schuld durchstreichen will, dass er Menschen sucht. Dass Menschen begreifen, Gott will mich, Gott hat mich lieb. Und seine Liebe ist unendlich und es gibt keine Schuld, die nicht von seiner Liebe ausgelöscht wird. Und jetzt darf ich gewiss werden und fröhlich werden. Und was mich auch bedrängt und wenn ich im Angesicht des Todes lebe, ich darf mich freuen, auftrumpfen in der Freude, Gott hat mich lieb. Eine Kraft Gottes ist das Evangelium, das Wort Gottes. Haben Sie Zweifel, haben Sie Anfechtung, lesen Sie das Wort Gottes, hören Sie das Wort Gottes. Man kann es sich nicht selber zusprechen, ich muss es auch immer wieder hören. Wäre eine Ermutigung, wenn es einer mir sagt. Und noch ein letztes. Das krempelt ein Menschenleben total um. Ich habe vorhin gesagt, bei der Kritik an der Mission, dass manche auch sagen, die Tat sei wichtig. Ja, die Tat ist sehr wichtig. Die Tat ist das Allerwichtigste. Aber wie komme ich zur Tat? Das ist das Problem. Ich würde ja so gern mit meinem Leben ein tätiger Mensch sein, aber in mir sind alle Bremsen drin. Und alles strebt dagegen, das Gute zu tun. Eine uralte Erfahrung. Wie kommt es zur Tat? Wie wird mein Leben umgekrempelt? Da sagt der Paulus, das Evangelium, die Gnade Gottes, die Vergebung, Jesu am Kreuz, sein Tod am Kreuz für uns, ist eine solche dynamische Kraft, dass dein ganzes Leben umgekrempelt wird. Jetzt möchte ich sagen, das ist ganz deutlich wissen. Wir bleiben ja bis zum Lebensende die problematischen Leute, die wir waren seit unserer Geburt. Wir tragen unsere ganzen menschlichen Fehler und Schwächen an uns herum. Wir bleiben in unserer ganzen menschlichen Art ja, dass wir so uns grün und blau ärgern können oft. Und doch passiert das große Wunder, das unbegreifliche Wunder, dass durch das Evangelium diese Kraft wirkt und diese Kraft ist Jesus Christus selber in deinem Leben. Und dein Leben doch total herausreißt und verändert. Trotz all deinen alten Eigenarten, dass sie plötzlich entkräftet werden, dass die überwunden werden, das ist ein ganz wunderbares Gnadengeschenk. Nicht etwas, was sie verbissen machen können. Es ist ein Gnadengeschenk, das rauskommt aus dem Bibellesen. So erzählt hier der Paulus, der Gerechte wird seines Glaubenslebens, es kommt aus der ganz engen Liebes- und Vertrauensbeziehung zu Jesus. Wächst das neue Leben. Ich will Ihnen das jetzt persönlich zusprechen. Ich habe darüber nachgedacht, wie viele sitzen heute da. Ausweglose Ängste, Schwermut, Sorgen, Todesangst, in menschlichen Spannungen drin, wissen immer weiter, mit ihrem eigenen Leben gescheitert, verbittert, weil Gott im Leben ihnen viel versagte, was sie sich erhofften, die ihren Lebensweg nicht mehr sehen. Guck dahin, wo Jesus durchs Evangelium zu dir sagt, und was sagt er dir? Ich hab dich lieb. Jede Stunde deines Lebens wird von Jesus gefüllt. Sie gehen nach Hause, Jesus geht mit ihnen. Über ihnen liegen dunkle Schatten. Jesus will der Schutz sein, der Geringen, der Armen, wie wir vorhin gelesen haben. Er will ihnen Kraft geben, wo sie erliegen in ihrer Schwäche. Er ist doch der auferstandene Jesus, der aus der Todesmacht herausreißen kann. Was dürfen Sie jetzt erwarten? Der macht selig. In Rom ging es viel um Lust und Spaß am Leben. Paulus spricht von der Seligkeit, was ganz anderes. Menschen werden selig, obwohl sie einen kranken Körper haben, obwohl sie im Tal der Tränen leben oder im Schatten des Todes. Das Evangelium macht selige Leute, glückliche Leute, verändert Leute und löst aus einer Verkrampfung heraus, macht sie fröhlich. Jetzt will ich nicht was drüber reden, ich möchte sie einfach ihnen Sugar geben und sagen, jetzt was muss ich tun? Sie müssen nichts tun, als Evangelium hören und Jesus lieb haben. Und lassen Sie die Kraft an sich wirken. Lassen Sie die Kraft an sich. Machen Sie sich zur Verpflichtung, ich will im Wort Gottes mehr und mehr lesen, will wachsen. Jetzt darf ich vielleicht nochmal erzählen, ich habe zum letzten Sonntag im Gemeindeblatt den Artikel geschrieben zum Thema Liebe. Und da habe ich von einem Gemeindeglied erzählt, die viel hier saß. Eine Opernsängerin, die Jella Hochreiter, viele von Ihnen kannten sie. Sie saß oft da drüben. Sie war aber auch bekennende Katholikin. Ich freue mich immer wieder, in unserem Gottesdienst sind ja aus allen Kirchen oder Konfessionen. So fragt sie nie jemand nach ihrer Konfession und dürfen sie alles, das ist immer frei. Niemand interessiert sich dafür. Sondern die Sache ist, gehören sie Jesus. Ella Hochreiter hat gebrannt für Jesus. Und jetzt ist sie gestorben vor ein paar Monaten. Und da hat sie einen Brief hinterlassen an ihre Freunde. Und sie hat auch mal hier so im Gottesdienst ein Lebenszeugnis erzählt. Aber mir ist das nicht so aufgegangen wie auf diesem Blatt, wo sie jetzt mit über 90 Jahren das niedergeschrieben hat. Und das, was mich an dieser Frau so beeindruckt hat, diese Güte, diese menschliche Liebe und Wärme, wo kam die her? Ella Hochreiter saß nie hier. Die hat mindestens ein oder zwei mitgebracht. Was machen das? Suizidgefährdete oder drogenabhängige, junge Leute. Sie hat sie einfach in ihre Wohnung aufgenommen, hat unheimlich viel ganz praktisch geholfen, verzweifelten, depressiven Menschen. Und da schrieb sie, und das wiederhole ich nochmal, aber nicht alle von Ihnen haben es gemeint, weil ich meine, das muss man nochmal hören. In einer beruflichen, persönlichen und gesundheitlichen Lebenskrise mit schweren Depressionen fand ich endlich einen christlichen Freundeskreis. Ich erlebte, welch ein Himmelsgeschenk unser Glaube ist. Wenn er die Mitte unseres Lebens wird, meine psychotherapeutische Behandlung brach ich ab, denn ich hatte den allerbesten Arzt, Jesus Christus, gefunden. Durch seine Liebe und Gnade erlebte und erlebte ich mehr und mehr Hilfe, Heilung und Freude. Ist es zu verwundern, dass ich immer noch brenne, von diesem wunderbar wirkenden Arzt zu berichten? Er ist sicher die größte Lebenshilfe. Er will ihr Leben selig machen. Er will sie so erfüllen, auch wenn sie viel vom Alten noch mittragen. Er will in der Mitte ihres Lebens sein. Er will die dynamische Kraft selber sein. Amen.